Halleluja, bald werden wir den König sehen. Es wird nicht mehr so lange dauern, wie es gedauert hat. Es verschießt Jesus beim Vater angekommen und er sagt, ich werde bald wiederkommen. Halleluja, der König lebt, der König regiert, der Herr hat alles in seiner Hand. Mein Thema ist heute, lebe im Heiligtum, lebe im Heiligtum, lebe in der Gegenwart Gottes, hab immer ein Altar. Also, du wirst gesegnet, wenn du einen Altar hast. Und lange bevor die Menschen Burgen, Schlösser und was weiß ich, große, schöne Häuser bauten oder Kirchen bauten, haben sie Altäre gebaut. Als wir in Frankfurt-Oder waren, da gab es von den Slawen Erdaltäre. Also praktisch in die Erde ausgegraben, so. Und dann unten am Boden, also wahrscheinlich aus Angst vor was Feinde oder von was auch immer ist. Die Leute haben Erdaltäre gehabt, dann haben sie Hochaltäre gehabt, was auch immer. Die Leute haben Altäre gehabt und darüber will ich heute sprechen. Man muss, ja, den Herrn verkündigen und überall, wo Abraham war, er baute dem Herrn ein Altar. Und da war er gesegnet. Und in Ägypten hat er kein Altar gehabt. Da wurde sogar seine Sarah ihm weggenommen. Also immer wenn wir ein Altar haben, wir werden gesegnet, wir werden versorgt, wir werden von Gott getragen. Und ich werde heute über dieses Pult sprechen, bisschen sprechen, wo ich die Idee her habe und was da passiert ist. Ich bin hoch oben in Schottland am Hadrianswall und da lese ich Römisches Museum und habe gesagt, da gehe ich mal ganz schnell hin und guck mal, was die alles so haben. Denn der Hadrian hat ja Britannien erobert, die Schiffe verbrennen lassen und dann die Soldaten mussten weitermarschieren und dann komme ich rein, die Tür war offen und ich bin von hinten rein. Dann fragt die Dame, wie sind Sie reingekommen? Habe ich gesagt, durch die Tür. Und dann sagt haben Sie was Christliches? Und sie hat dann gleich so ein Lehmaltar, also Tonaltar gezeigt. Und das war genauso groß wie das Pult hier. Und das hat mich so fasziniert. Ich habe mich gleich dahinter hingestellt. Habe gesagt, da passe ich noch gut dahinter. Und dann steht unten am Sockel, von hier aus wird das Land eingenommen. Von Schottland, von hoch vom Norden. In meiner Bibel heißt es ja, hoch im Norden ist der Thron Gottes. Und von hier wird das Land eingenommen. Und was das auch immer bedeutet, also ich habe nachher ein bisschen nachgeforscht mit diesem Altar, der wahrscheinlich war ein gläubiger Christ, der ja sein Altar mitgenommen hat von Rom, dann damals um 100 nach Christus, da gab es noch Gläubige oder römische Gläubige. Wir haben ja in Köln den ersten Märtyrer vor 100 nach Christus, weil er Fasching nicht mitmachen wollte. Er hat sich geweigert, als Faschingsprinz aufzutreten. Und wahrscheinlich dieser Soldat oder Offizier oder General oder was es war, der hat auch sein Altar mitgenommen, wo er hinging, von Rom dann nach oben versetzt. Von hier aus werden wir das Land einnehmen. Und wird das Land eingenommen. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Von hier, von diesem Altar nehmen wir das Land ein. Ich habe diese Tage ein bisschen nachgerechnet, denn ich habe hier gelesen, bei mir am 28. Oktober war hier die erste Predigt. Wir haben hier den Saal eingeweiht mit der ersten Predigt. Es geht weiter, wir ziehen weiter. Das war die Botschaft hier, was wir verkündigt haben. Es geht weiter. Die Predigt am 28. war einfach, dass wir, ja, weiterziehen und weiterarbeiten. Und wir sind schon hier 6 Jahre. Stellen wir sowas vor. 6 Jahre. Und ich habe durchgerechnet, von hier, von diesem Pult, da wo ich jetzt gerade stehe, habe ich 1250 Predigten gehalten. Ist das eine ganze Menge. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was ist dabei geschehen, was ist dabei passiert, ja, wie sind die Leute gesegnet worden und immer wieder kriege ich so Feedback. Von hier aus predige ich bis nach China, bis nach Alaska irgendwo oder Neuseeland unten oder Südafrika oder im Feuerland da in Brasilien. Weißt du, man erreicht so viele Leute. Und wenn ich dran denke, dass man pro Predigt etwa 1000 Leute erreicht, dann kannst du dich ausrechnen bei 1250 Predigten, wenn du ein bisschen rechnest, wie viele Menschen erreicht worden sind von hier aus. Und ganz, das ist ganz, ganz wenig. Wir erreichen viel mehr Leute. So, man muss seiner Zeit voraus sein. Zuerst habe ich gedacht, guck mal, wir verkleinern uns ein bisschen. Nicht mehr so groß wie in der großen Kirche oder in der Nazareth-Kirchstraße. Ja, aber wir verkleinern. Aber von hier erreichen wir mehr, als was man in seinem Leben überhaupt erreicht hat. Ja, danke Gott. Und ich will den Herrn preisen, dass Gott uns bis hierher geholfen hat. 6 Jahre uns durchgetragen, uns versorgt, dass wir immer wieder die Sendungen machen konnten und wir erreichen viele Leute. Da wir werben und wir annoncieren immer wieder, dass die Leute diese Predigten hören, von nichts kommt nichts. Also man muss schon was tun und da schreiben wir Leute, ich habe durch ihre Predigten erkannt, ich muss mich taufen lassen oder ich habe zu Gott wieder zurückgefunden oder
Ich wollte die Frau Merkel hören, hat mir jemand geschrieben und bei M und hat bei M eingetippt und dann da sieht Matutis, verstehst du, und hört die Predigt und sagte, seitdem höre ich auch ihre Predigten, nicht nur die Frau Merkel. Also das war schon ein paar Jahre her oder ein paar Monate her. Ja, wir predigen das Wort Gottes zu Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen. Wir streuen den Samen aus. Was aufgeht, das ist nicht mein Problem, das ist Gottes Problem. Wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt. So, die Altäre überall. Und das gefällt mir, weißt du, in einer großen Kirche oder dann in Nazareth-Kirche, das Pult war so groß, so riesig. Ich habe lieber vom Notenständer gepredigt. Ja, weil da verschwindest du fast, verstehst du? Da siehst du nur den Kopf. Aber das gefällt mir, hier kann ich mich festhalten, hier stehe ich dahinter und ich stehe dahinter, was da gesagt wird. Wir sind am richtigen Ort und dann habe ich die Gemeinde hier, wie nennt man diese Gemeinde, ja, Predigtkirche, also weil der Schwerpunkt auf die Predigt liegt. Beten kann man zu Hause und jeder sollte zu Hause beten, jeder sollte so ein stilles Plätzchen haben, so eine Kammer. Ja, wenn du ein Problem hast, in meiner Bibel heißt es, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und der Gott, der ins Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Und wir brauchen Gebetserhörungen, Gebetsantworten. Wir sind eigentlich hier unserer Zeit voraus und ich bin Gott dankbar, dass von hier aus die ganze Corona-Zeit, dass wir Gott dienen konnten, ja, und dass Menschen das Wort Gottes gehört haben. Es gibt Segenstunden und wir sollten die Segenstunden mitnehmen, so gut wir können. Also ich ermutige die Leute, einfach predige von hoch von Norden bis hier nach unten nach Berlin. In Frankfurt-Oder war das Pult, mein Pult zuerst einmal. Und dann, als wir Frankfurt-Oder aufgelöst haben, dann habe ich das einfach mitgenommen und irgendwo stehen gelassen, bis wir hier angefangen haben. Und von hier aus geht's weiter. Man muss immer das tun, was der liebe Gott sagt und das gebrauchen, was man gerade hat. Nicht, was man nicht hat. Und mir ist so wichtig, dass wir das gebrauchen, was Gott haben. Und das habe ich gerade gebraucht. Das Große konnte ich hier gar nicht reinstellen. Das hätte auch gar nicht reingepasst. David sagte einmal, und das, jetzt möchte ich zurückkommen zu meiner Predigt, ja, lebe im Heiligtum. David sagt hier in einer seiner Psalmen, Psalm 26, ich möchte lieber ein Pförtner sein im Hause Gottes, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Lieber ein Pförtner, ja. Und dann sagt er weiter, Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, wo deine Ehre wohnt. Ich habe lieb die Stätte deines Hauses. Das war damals der Tempel, obwohl sie keinen Tempel hatten. Sie hatten damals nur eine Stiftshütte. Ja, und das war alles. Aber er sagt, ich möchte lieber in deinem Haus wohnen. Ja, und das ist schön, im Haus Gottes zu wohnen. Da wirst du gesegnet. Und in 1. Timotheus 3, Vers 15, das Haus Gottes ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit, im Heiligtum wohnen. Ja, wir können hier noch Schlafzimmer einrichten und wir könnten hier ja übernachten, verstehst du, und Tag und Nacht bleiben. David sagt, ich möchte Pförtner sein. Und der Pförtner hat eine ganz wichtige Aufgabe. Verstehst du, wenn die Leute reinkommen, dass man freundlich begrüßt und dass man fragt, wie geht's ihnen, wo kommen sie her, was fehlt ihnen? Ja, der Pastor predigt nur. Aber der Pförtner, der kommuniziert mit den Leuten, verstehst du? Der streichelt sie ein bisschen, der klopft auf die Schulter, ermutigt so, zeigt, wo sie sich hinsetzen sollen. Wie auch immer ist, das ist der Pförtner. Ich möchte lieber Pförtner im Hause Gottes sein. So, wenn ich manchmal irgendwo Ordner war, das hat mir sehr gut gefallen, verstehst du, die Leute anzuweisen, hier, das, das und das und das. Und da hast du so viel Gesprächsstoff. Im Heiligtum, wenn du im Heiligtum wohnst, da begegnet man Gott, dann sieht man sein Angesicht, dann ja, spürt man die Nähe, man kann mit Gott sprechen, und zwar per Du, ohne Vorwahl. Ja, dann wird Gott geehrt, Gott angebetet. Ja, im Hause Gottes im Heiligtum, da wird Gott angebetet. Und wahrscheinlich dieser Soldat, der so sein Pult mitgenommen hat nach oben in den Hadrianswall, dann wahrscheinlich wollte er auch dort predigen. Wahrscheinlich wollte ja beim Hadrian gab es ein bisschen Freiheit im Glauben, im Christentum. Und da konnte das Wort Gottes predigen. Vielleicht hat er dort eine Gemeinde gehabt, wer weiß es. Verstehst? Von hier aus wollen wir das Land einnehmen. Und auch hier, von diesem Platz will ich Deutschland einnehmen, Österreich einnehmen, Schweiz einnehmen und alle, wo Deutsch sprechen können, verstehst du, einfach einnehmen. Im Heiligtum bekommt man Trost. Und wie viele Leute haben mir schon geschrieben im Laufe der Jahre, ich bin ermutigt worden oder Ich habe eine ganz dumme Geschichte gehabt hier. Ich habe meine Predigt mal vergessen und eine andere Predigt gepredigt und die verschoben wieder. Dann habe ich gesagt, nächsten Monat werde ich predigen und nächsten Monat habe ich wieder vergessen. Und dann irgendwann habe ich die Predigt gehalten und da schreibt eine Schwester und sagt, du hast vergessen müssen, denn durch diese Predigt bin ich jetzt gesegnet, ermutigt und dass ich mich nicht aufgebe, dass ich nicht resigniere. Und genau das ist, dass man Menschen ermutigt, dass sie nicht resignieren, nicht mutlos werden. Nur nebenbei, ja, im Heiligtum wirst du erleuchtet, im Heiligtum bekommst du Segen. Im Heiligtum, ich möchte lieber im Hause Gottes Pförtner sein, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Verstehst du, immer Schloss, da immer eine große Sache. Der Psalmist sagt, Herr, ich liebe die Städte deines Hauses, da wo deine Ehre wohnt, wo Gott gelobt und wo Gott gepriesen wird. Die Wahrheit wird dich frei machen, Bruder, Schwester. Stell dich auf die Wahrheit, auf die Wirklichkeit ein. Komm in das Heiligtum. Ja, betrete das Heiligtum. Du musst jetzt nicht unbedingt in eine Kirche gehen oder eine Gemeinde. Ich will dir doch ein paar andere Sachen sagen, wie Gott mir gezeigt hat. Wie finde ich das Heiligtum, die Gegenwart Gottes, wie erlebe ich sie? Ja. Wir müssen zurück zur Realität, auf den Boden der Tatsachen. Salomo hatte die Idee, ich will dem Herrn ein Haus bauen. Und dann holte sich da von König Tyrus da, von den Phöniziern oben, vom Norden, sich die Bauleute. Die Juden haben nur das Material gestellt für den Tempel. Ich will dem Herrn ein Haus bauen. Und dann plötzlich beim Beten bekommt ihr die Idee, man kann Gott gar nicht, kann kein Haus bauen. Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein. Gott wohnt, sondern aus in fleischerne Tempel. So in deiner Brust. Dort ist das Heiligtum. Und ich möchte darüber mehr und mehr sprechen. Ja. Alle Himmel können dich nicht fassen. Und ich weiß, ich kann dem Herrn kein Haus bauen, aber ich kann mich festhalten an so einem Altar. Und ich habe vorhin gesagt, überall, wo Abraham kein Altar hatte, hatte nur Verluste, Schwierigkeiten, Probleme, Beulen, alles Mögliche, was er da hatte, Hungersnot. Das Haus Gottes ist da, wo man dem Herrn begegnet und wir begegnen Gott in unserem Herzen. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, wirst du gerechtfertigt, wirst du geheiligt. Doch wo ist das Haus Gottes? Lass uns doch mal ehrlich der Frage nachgehen. In Lukas Kapitel 18, Vers 13 lese ich, da sind zwei Leute im Tempel und da ist der Zöllner, der betet und der Zöllner stand daneben und hörte, was dieser Pharisäer alles quatscht und hat sich nicht mal getraut, die Augen aufzuheben zum Himmel. Dann schlug er sich an die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Dort in deiner Brust ist der Tempel Gottes. Er schlug sich an seine Brust. Nicht Gott, ich danke dir, dass ich in den Tempel gehen kann, dass ich den Zehnten zahlen kann, dass ich das machen kann und dass ich das machen kann. Nein, an seine Brust schlagen. Gott wohnt in unserem Brustkorb. Ja, das ist die Wiege für den allmächtigen Gott. Oder wir lesen in Lukas Kapitel 23 und da heißt es Vers 48 und die ganze Volksmenge, die am Kreuz da dieses Schauspiel beobachteten und sahen, die dort zusammengekommen waren und das alles sahen, was sie sich zugetragen hat, dass die Sonne sich verdunkelt, dass sie hörten, im Tempel zerreißt dieser Vorhang, dann schlugen sie sich auch an die Brust. Verstehst du? Und so ist, du erlebst Golgatha, du erlebst den Himmel, du erlebst die Herrlichkeit Gottes nur, wenn du dich an der Brust schlägst. An deine Brust, nicht an die Brüste von anderen, verstehst du? Das ist nicht gut. Um die Begegnung mit Gott zu erleichtern, ist es gut, wenn man so einen Ort hat, so ein Altar, verstehst du, wo man dahinter steht und sagt, Herr, ich glaube, und von hier aus nehmen wir das Land ein. Das hat mich so fasziniert. Ja, von hier aus, vom Altar, vom Gebet, ja, von der Gegenwart Gottes, von Opfern, die man Gott bringt, ist ein Ort, ja, wo man ehrfürchtig vor dem Herrn steht. Ich kann mir vorstellen, an diesem Altar oder an diesem Pult, was dort war, da gab es noch so zwei Hörner oder so, verstehst du, wo man sich festhält, damit man mal predigt, sich vorbeugt und dergleichen. Also in dieser Art, das hat mir sehr gut gefallen. Altar, Heiligtum, da wo die Stille ist, wo man sich auf Gott konzentriert, dort ist die Gegenwart des Herrn erlebbar. Das Heiligtum, ja, du kannst es überall mitnehmen. Und in meinem Leben habe ich überall, wo ich war, habe ich überall bestimmte Sachen mitgenommen, mich erinnert. Dieses Kreuz hier, das ist vom Otto Sonder, das ist schon über 100 Jahre alt, aber dieses Kreuz hat Otto Sonder meistens mitgenommen, vor allem in der Hitlerzeit, wenn der Abendmahl mit den Leuten gehalten hat, dann ist er irgendwo hingegangen, das Kreuz auf den Tisch gestellt, Kelch und Tablett mit dem Brot, hat er Abendmahl gefeiert. Dieses Kreuz hat schon so viel gesehen, so viel gehört, und ich möchte dieses Kreuz auch einfach rühmen. Ich rühme dieses alt, raue Kreuz. Und man braucht irgendwas, eine Gegenwart, wo man sich festhalten kann. Herr, ich liebe die Stätte deines Hauses, was es auch immer ist. Unser Otto Sonder, ja nicht Otto Sonder, Bruder Bese, der hat so einen Kniealtar gehabt, so eine Kniebank irgendwo von irgendeiner Kirche mitgehen lassen oder sich gekauft oder besorgt. Und da hat er seine Bibel aufgeschlagen gehabt und sich hingekniet. Schon mit 90 Jahren hat er sich noch immer hingekniet und hat so einen Altar gehabt, um Gott zu begegnen. Und manchmal, wenn ich kam, obwohl er die Türken, die ist ja Muslimen gewesen, die Wohnung geputzt hat, er hat laut gebetet, weil er schwerhörig war, hat laut gebetet, durch den ganzen Flur gehallt, also im Hausgang, als er Gott gelobt und gepriesen hat, an seinem Altar. Und dieses türkische Mädchen hat einfach weitergemacht, sich gar nicht gestört. Ja? Jeder sollte irgendwo einen Platz haben, einen Altar haben, wo er betet, wo er Gott begegnet. Das Heiligtum, ja, das ist unser Herz. Und Gott sagt, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Das Erleben der Nähe Gottes, der Gegenwart Gottes soll uns stärken, soll uns leben, ermutigen und aufbauen, uns bewusst machen, hier ist Gott. Hier kann ich mein Herz ausschütten, hier kann ich Gott alles sagen, hier kann ich meine Nöte ihm vortragen. Dieses Leben ist nicht alles, was wir haben. Ja, wir haben ein Altar und drüben wird kein Altar sein im Himmel. Dort werden wir am Thron Gottes sein, aber um dorthin zu kommen, da müssen wir hier schon im Geist, im Glauben einen Thron für den Herrn haben. Hier, Herr, das ist dein Platz, das gehört dir. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die ersten Apostel oder die ersten Christen versammeln sich regelmäßig in den Tempel und dann in den Häusern hin und her. Sie lebten im Heiligtum. Und das ist meine Botschaft auch heute Morgen. Leb im Heiligtum. Hab irgendwo zu Hause einen Herrgottswinkel. In Bayern haben die Leute einen Herrgottswinkel. Weißt du, da ist der Gekreuzigte und was weiß ich, was dort ist. Ja, und einen Herrgottswinkel. Wir brauchen einen Herrgottswinkel in unserem Leben. Nicht nur in unserer Wohnung oder nicht nur hier in dieser Andachtsraum. Ja, wir brauchen einen Herrgottswinkel. Von hier aus wird das Wort ausgehen, von hier aus wird der Geist ausgehen. Und als ich mich so vorbereitete für diese Predigt heute Morgen, habe ich das Bild vom Propheten Hesekiel gehabt. Ein Strom ging vom Altar aus, ja. Und es wurde immer tiefer und tiefer und tiefer. Und ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren, ja, irgendwo dahinten ist ganz tief, da schwimmst du nur noch, ja. Zuerst bist du Hüfte, dann bist du im Hals und dann bist du in der Gegenwart Gottes. Aber der Strom ging vom Altar aus, wo das Wort Gottes verkündigt wurde. Die ersten Christen feiern das Mahl in den Häusern hin und her, so wie unser lieber Bruder hier das Kreuz aufgestellt, Kelch und Brot, verstehst du? Und dann, wir preisen den Herrn und verkündigen den Tod des Herrn, bis dass er wiederkommt. Und er ist noch nicht gekommen, aber er wird bald kommen. Ja, bald kann es sein. Halleluja. Jesus wird König sein und Jesus wird regieren. Er regiert jetzt schon. Er ist mitten unter uns, ihr Lieben. Das ist das Schöne dabei. Paulus benutzte auch alle möglichen Orte, um das Evangelium zu predigen. Ich kann mir vorstellen, da spaziert er durch Athen und guckt sich die verschiedenen Altäre an und dann sagt er, also ihr Athener, ihr seid so super fromme Leute, ihr habt für alle Gottheiten einen Altar und ich habe sogar einen Altar gefunden, dem unbekannten Gott. So wie ich damals in Schottland oben dieses Pult gefunden habe, von hier aus nimmt man das Land ein und dann sagt er, ich möchte euch verkündigen, diesen unbekannten Gott, das ist kein unbekannter Gott mehr, das ist bekannt, ja. Der Herr ist auferstanden, der Herr lebt und dann predigt er von der Auferstehung. Aber die Athener haben nicht viel verstanden davon. Er nutzt aber alle Orten, um das Evangelium zu verkündigen. Apostelgeschichte 28, Vers 30. Da lese ich hier auch noch einen Gedanken. Paulus war als Gefangener in Rom, war gebunden eigentlich, hat Hausarrest gehabt, konnte gar nicht groß spazieren. Er konnte sich nicht so frei bewegen, wie wir das heute tun. Und dann schreibt er hier, oder wird von ihm geschrieben, so sei es euch kundgetan, dass den Heiden das Heil gesandt ist und alle werden es hören. Auch hier, was ich jetzt predige, alle sollen es hören. Jesus lebt, Jesus ist König, Jesus wird bald kommen. Ja, alle, die Heiden sollen hören. Und da heißt es, Paulus aber blieb 2 volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen und predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit Freimut. Ja, freudig und gerne hat er gelehrt. Ich lehre hier schon 6 Jahre an diesem Ort, Ollenhauer Straße 15. Ja, ich lehre. Juden sagen, wenn 2 Menschen sich über Gott unterhalten, dann ist der dritte, das ist der liebe Gott, dabei. So, und wenn wir jetzt, wenn ich hier predige und du zuhörst, ist der liebe Gott in der Leitung. Ja, er ist dabei. Er inspiriert mich und er inspiriert dich. Und dass du sagen kannst, aha, jetzt verstehe ich und jetzt begreife ich. So wie manche, als wir hier anfingen zu predigen, da hat jemand aus Sinsheim, das ist bei Heilbronn, geschrieben, weißt du, ich bin aus der Gemeinde ausgetreten, ich wollte mit der Gemeinde nichts zu tun haben und durch deine Predigt zufällig höre ich deine Stimme. Also ich kannte ihn als kleinen Jungen noch in der Gemeinde in Heilbronn, ab und zu mal kamen die Eltern in die Gemeinde. Ich hörte deine Stimme und ich habe weitergehört und ich habe zum Heiland zurückgefunden. Hatte sogar in der Gemeinde später mitgearbeitet oder ja, es ist schon wahrscheinlich Rentner auch inzwischen. Ja, aber ich danke Gott, durch deine Predigt habe ich zu Gott zurückgefunden und mehr will ich auch nicht. Wenn ich nur einen Menschen zum lieben Gott bringen kann, das reicht mir. Aber inzwischen habe ich bestimmt viel mehr zum Heiland gebracht. Und ich erzähle hier über Gott, ich plaudere, so wie die ersten Christen, sie plauderten an allen Orten, wo sie hinkamen, vom Herrn, von der Güte Gottes, von seiner Barmherzigkeit. Und der Herr wirkte mit folgenden Zeichen. Ja, jemand hat mir die Tage angerufen, ich habe Durchfall gehabt und es hat nicht mehr aufgehört und ich kam nicht mehr von der Toilette weg. Und dann höre ich die Predigt und dann, ja, und lass mich segnen, oder durch die Predigt ist sie gesegnet worden, diese Person, und mein Durchfall hat aufgehört. Stell mal vor, so ist Gott, wenn du die Predigt hörst, der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Wort Gottes, und deshalb, ich danke Gott für diese Plattform. Ist auch so kleine Quadrat, nur nicht, gar nicht so groß, aber hier kann ich Gottes Wort verkündigen. Die Gemeinde Jesu ist aktiv, auch wenn du gar nicht groß merkst, über Internet, verstehst du, oder wie auch immer. Ich erzähle und plaudere einfach von der Güte Gottes. Zuhören musst du. Anklicken musst du selbst. Und dann kannst du manchmal anklicken, manche klicken es an und manchmal machen es nicht. Die Leute aber, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Auch zumindest nicht wichtig, ob das einem gefällt oder nicht gefällt, aber das gehört. Verstehst du? Und irgendwo bleibt irgendetwas hängen. Gott sei Dank. In der Gemeinde, in der Versammlung, sobald der Name Jesus erschallt, ist Jesus gegenwärtig. Ja, muss gar nicht viel um die Gegenwart Gottes ringen. Die Gegenwart Gottes ist gesegnet. Der Herr ist überall da. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Selbst da, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Ja, der Herr ist alle Tage bei uns. Und das ist Heiligtum, wo der Name Jesu erklingt. Oh, wie süß klingt Jesu Name. Halleluja. Das ist nicht gewaltig. Und deshalb sagt David, ich möchte lieber dort wohnen, wo der Name Jesus verkündigt wird. Nach 1. Timotheus 3, Vers 15 wird die Schar der Christen als das Haus Gottes bezeichnet. Die Gemeinde Jesu besteht aus lebendigen Steinen, nicht aus Steinen. Und als ich die große Kirche verließ, hat Gott zu mir gesprochen, Johannes, du sollst dich nicht mit den Steinen beschäftigen, sondern mit den Menschen. Und es ist viel wichtiger, als nicht nur Ruinen pflegen, ja, oder sonst was, sondern einfach lebendige Menschen. Menschen ermutigen. Und jeder Mensch ist so ein Ziegelstein, oder nicht Ziegelstein, ein gewachsener Stein. Und damit wird der Tempel Gottes gebaut. Ja, und der Herr ist dann der Pfeiler, die Grundfeste der Wahrheit. Und weil Jesus gegenwärtig ist, deshalb, weil Jesus lebt, lebe ich auch borgen. Das Heiligtum, das Haus Gottes, besteht nach 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5 aus lebendigen Steinen, Menschen aus Fleisch und Blut. Und deshalb, Gott wohnt nicht in Tempeln aus Stein und was weiß ich, was noch Holz und Marmor. Der Herr wohnt in Fleisch und Herzen, in meiner Brust, in deiner Brust ist der liebe Heiland. Der Heilige Geist macht uns lebendig, belebt die Materie, ist auch nur Materie, nur Stoff, verstehst du, aber der Heilige Geist belebt uns und das ist Heiligtum. Der Heilige Geist bringt Menschen zusammen, es vereint die Menschen und es bildet ein Organismus, nicht eine Organisation, sondern ein Organismus. Wir sind eine Familie Gottes, wir sind Brüder und Schwestern. Der eine älter, der eine jünger, der eine blond, der eine andere Farbe. Die Gemeinde ist mehr als eine Organisation. In Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 24, da heißt es, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was da drinnen ist, er ist der Herr des Himmels und der Erde und wohnt nicht in Tempeln aus Händen gemacht. Verstehst du? Wohnt nicht in Menschenwerke, in Organisationen oder große Pläne, Ideen, Kathedralen. Ja, aber er wohnt in deinem Herzen. Das ist der liebe Gott. Gott wohnt dort, wo Jesus und der Heilige Geist was zu sagen haben. Ja. Wo man Gottes Wort hört, auf das Wort Gottes eingeht. Wo man sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Wo man sich, ja, Gott verpflichtet fühlt. Wo man das Wort bringt, nicht Menschenwort. Obwohl man Menschenwort predigen muss. Ich kann nicht nur lallen oder was weiß ich auch, sondern ich muss schon Deutsch sprechen. Zu Deutsch und Deutsch, zu Engländer Englisch und zu Chinesisch Chinesisch. Ja, aber es muss verständlich sein. Und das ist die Auslegung, Weissagen, sagt die Bibel. Wir sollen Weissagen, predigen das Wort Gottes, die Weisheit verkündigen. Gott hat die Gemeinde, ja, seine Wahrheit Jesus anvertraut. Und wer Jesus hört, der hört Gott. Wer Gottes Wort hört. Deshalb, wenn du den Namen Jesus hörst und den Namen Gott hörst, oder egal wie der auch immer heißen mag, du hörst plötzlich den Himmel sprechen. Gott wohnt dort, wo er gepredigt wird, wo man über ihn redet, wo man über ihn plaudert. Und Jesus sagt über seine Gemeinde, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Und ich bin Gott dankbar, dass ich schon über 50 Jahren den Heiland verkündigen darf. Ja, und hier in Berlin schon 30 Jahre, viermal in der Woche, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Verstehst du? Und deshalb komme ich auf diese Zahl hier an diesem Platz, dass ich 1250 Mal gepredigt habe. Und ich weiß nicht noch, wie viel dann noch dazwischen, Silvester und Ostern oder dann noch eine Taufe oder was auch immer gewesen ist. Verstehst du? Einfach weitergegeben. Das Wenige, das man hat, weitergeben. Ich will nicht mehr. Nur das Wenige weitergeben. Und das ist der Platz, das ist die Theke, wo man ausschenkt. Ja, wo man weitergibt, wo man das Brot bricht, wo man hier, ja, den Herrn proklamiert. Und die Pforten der Hölle werden es nicht überwältigen. Corona konnte uns nicht überwältigen. Lebe im Heiligtum. Sonst setzt der Satan dir unheimlich viel zu. Ja, lebe im Heiligtum. Der Teufel will dich und mich und uns alle umbringen. Er will nicht, dass wir predigen. Er will uns verbieten. Er will uns rauswerfen und rausschmeißen und was auch immer es kündigen. Oder, ja, die ganzen, genauso wie in der Nazareth-Kirchstraße, das Gebäude, das wurde abgerissen und da kam nachher Wohnhaus, verstehst du, obwohl ich dort gerne eine Gemeinde mit eingebaut hätte, einen Versammlungssaal eingebaut hätte. Nein, die Geldhaie, die wollen lieber Kapitalschlag und Miete, hohe Mieten von den Leuten verlangen, was auch immer ist. Ja, das Wort Gottes wird gepredigt, gelegen und ungelegen, ob es den einen passt oder nicht passt. Ja, zur Zeit und zur Unzeit. Der Teufel möchte uns ruinieren, fertig machen, unseren Glauben auslöschen. Aber Halleluja, Jesus lebt. Und auch das, ich möchte auch das sagen, ich werbe in verschiedene Plattformen und ich nur nebenbei und viele Leute unterstützen und beten dafür, dass man das noch kann. Und vor allem, ja, die Leute treten aus der Kirche aus, aber die Leute verlieren nicht den Glauben nehmen sie mit, behalten den Glauben kannst du nicht verlieren. Die Kirche kannst du verlieren, aber den Glauben kannst du nicht verlieren. Und deshalb die Leute nehmen mit und ich freue mich immer wieder, schreiben Leute, Katholiken, sogar Priester schreiben mir, dass sie durch die Predigt ermutigt sind, dass sie weitermachen sollen. Und manchmal ermutige ich die Leute, geht dort in die Kirche, seid Licht und Salz, verlasst die Versammlungen nicht der Gläubigen, was auch immer ist, verstehst du? Wir sollen das tun. Ich ermutige. Und alle möglichen Vögel und alle möglichen Leute hören die Predigt. Und ich bin Gott dankbar, dass man das hier tun kann. In vielfältiger Art und Weise. So. Der Teufel möchte unseren Glauben auslöschen. Und vielleicht geht es dir genauso wie diesem Musiker, diesem Bruder Asaf gegangen ist, im Psalm 73, Vers 17. Da ist er verzweifelt. Er sagt, wenn ich die Gottlosen sehe, denen geht es besser und besser und besser. Die gehen dreimal im Urlaub im Jahr, die bauen Häuser, die werden Milliardäre. Ja, und was weiß ich alles, was die alles erreichen. Und ich muss nur beten und singen und ein bisschen musizieren und klimpen, ein bisschen, weiß ich, im Klimpelesverein. Ja, und so kommt sich, der Asaf kommt sich richtig blöd vor und ist verzweifelt. Und dann lese ich hier Psalm 73. Also versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen gut geht und den Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Ich bin fast zusammengebrochen, zusammengeklappt. Und ich sag dir ehrlich, schau die Gottlosen an, denen geht es besser als den Christen. In aller Liebe. Die haben da Rimi, Dimi, die haben Rummel, die haben alles Mögliche, verstehst du? Und wir Gläubige, wir beten, wir sind in der Versammlung, wir lesen unsere Bibel und nicht mehr, verstehst du? Ja, gewiss, auch wir sollen leben und dürfen leben. Und da, so ist dieser Asaf hier. Und schließlich ging ich in dein Heiligtum, Gott, und dort wurde mir auf einmal klar und entscheidend, was das Wichtigste ist. Das Leben endet, aber ich habe noch eine Hoffnung. Ja, ich habe noch eine Hoffnung. Dort bekommt dein Leben eine ganz andere Perspektive. Bis ich das ging ins Heiligtum, verstehst du? Und du musst vielleicht auch jetzt in deine Kammer gehen. Dein Altar, verstehst du? Und wie auch immer, dich nicht stören, ob deine Türkenmädchen jetzt putzt, verstehst du? Einfach Gott loben und preisen wie unser Bruno Bese. Ja, er hat Gott gepriesen und hat mit lauter Stimme hat der Mann Gott gelobt. Er war ja schwerhörig. Ja, und hat Gott gepriesen, aber er hat sich nicht gestört. Und du sollst dich nicht stören, wenn du Gott lobst und preist, wenn du einen Altar aufbaust wie Abraham. Gott segne dich überall mit langem und gutem Leben. Und wenn du ins Heiligtum gehst, hast du plötzlich einen anderen Sinn in deinem Leben. Bis dass ich ging ins Heiligtum und ich sah, wie alles enden, was mit den Gottlosen ist. Heute Nacht wird man deine Seele fordern und wirst du es sein, was du bereitet hast. Jetzt ist heute, glaube ich, oder gestern ist der Red Bull Erfinder gestorben. Der hat 25 Milliarden Euro zurückgelassen, verstehst du? Wer soll es sein, was du bereitet hast, verstehst du? Die Erben streiten sich womöglich und was auch immer ist. Du nimmst nichts mit in der Ewigkeit, aber du hast einen Altar hier, du hast Gott angebetet, du hast Gott gelobt und Gott gepriesen und du bist gewachsen und stark geworden. Die große Gemeinde in Jerusalem wurde bald zerstört, zerstreut. Wir lesen das auch in der Apostelgeschichte. Das sichtbare Heiligtum wurde zerstört, der Tempel der Juden in Jerusalem. Und Judentum war ein Scherbenhaufen und der Tempel war Schutt und Asche. Und man ließ sogar Jerusalem umpflügen, da blieb kein Stein auf den anderen, so wie Jesus gesagt hat, buchstäblich. Aber was haben die Christen gemacht? Sie haben das Heiligtum überall mitgenommen, wo sie hingegangen sind. So wie dieser römische Soldat, ja, nach Schottland dieses Pult mitgenommen hat. Von hier aus werden wir das Land einnehmen. Von hier aus, egal, wenn du selbst in einer rauen, kalten Gegend bist, unwirtlichen Gegend, also Schottland ist nicht das wirklichste Land, es ist ein schönes Land, aber das Klima ist rau, die Winde, und Hadrian hat gesagt, bis hierher, ja, und dann von hier aus werden wir das Land einnehmen, Europa einnehmen, was auch immer ist, Deutschland einnehmen. Gott wirkt durch die zerstreuten Christen, die haben in ihren Herzen den Glauben mitgenommen. Und wenn Leute aus der Kirche austreten, sie sollen es machen, verstehst du, aus der Moschee austreten, aus der Synagoge austreten, ja, aber den Glauben nehmen sie mit. Ja, wie die alte Frau hier, als Corona war und man Versammlungsverbote hatte, und da steht sie da in Neukölln vor der Moschee und Polizei will sie abführen, sie möchte in ihre Moschee gehen, sie möchte beten, dann höre ich im Radio, meinen Herrgott lasse ich nicht nehmen. Ja, und du solltest auch dein Heiligtum, deinen Herrgott nicht nehmen lassen. Nicht nehmen lassen. Jetzt ist Gebetszeit, verstehst du? Die Moslems, ich war erstaunt von meinem Nachbar in der Nazareth-Kirchstraße, war Moslem und da will ich von ihm was haben, dann liegt er unter dem Auto, habe ich gedacht, da ist der krank, ist aber Unfall passiert. Der Mitarbeiter, der sitzt am Schreibtisch und schreibt was anderes und er liegt da unter dem Dings und betet. Ja, der sagt, das ist Gebetszeit für mich, verstehst du? Er betet. Und deine Gebetszeit kannst du überall und alle Zeit mitnehmen, in aller Liebe. Ja, dein Altar. Gott sei mir Sünder gnädig. Ja. Wenn irgendein Gebet erhört wird, ist das Gebet, Herr, erbarm dich meiner. In aller Liebe. Das Heiligtum, das nimmt man im Herzen mit. Die Andacht, die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes nimmt man im Herzen mit. Oder man hat es nicht. Man ist halt nur Scheinchrist gewesen. Ja, die Bibel sagt, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Heiligtum Gottes, etwas ganz Besonderes. Lebe im Heiligtum. Früher war die Stiftshütte, wenn das Volk Probleme hatte, wenn sie Fragen hatten, wenn sie den Herrn befragten, dann gingen sie ins Heiligtum und haben den Herrn befragt. Und dann hat der liebe Gott ihnen gezeigt, um was es geht, was passieren muss und was wichtig ist. Heute wandert der Heilige Geist mit uns überall, wo wir hingehen. Da, wo du bist, da ist Gott. Und Gott ist dir näher als die Luft, die du atmest, Bruder, Schwester. Ja, er ist in uns drin. Das ist das Heiligtum, die Gegenwart Gottes. Er ist überall da, wo du bist, wo die Bibel gelesen wird und ausgelebt wird, wo man nach Gott fragt, wo man Gott ernst nimmt. Geheiligt werde dein Name. Ja, mehr brauchst du es nicht. Und gehorch dem Wort Gottes. Gehorcht dem Wort Gottes. Der alttestamentliche Mensch betet, Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, wo deine Ehre wohnt. Ja, das war die Sehnsucht Davids, obwohl sie noch keinen Tempel hatten. David hat nur die Freude gehabt. Ich weiß, die Götzen, die Götter dieser Welt haben Tempel, aber mein Gott hat kein Haus. Wo soll er wohnen? Aber David hat gerade in der Wüste oder in der Steppe, wo er seine Schafe gehütet hat, hatte wunderbare Sachen mit Gott erlebt. Viel mehr hat er mit Gott erlebt, als nachher der Tempel fertig war oder die Stiftshütte da war. Er konnte spielen, der Herr ist mein Hirte, verstehst du? Der Herr ist mein König, der Herr ist das, der Herr ist das. Die ganzen herrlichen Lieder sind entstanden in der Steppe, als er noch keinen Tempel hatte. Aber in seinem Herzen, da hat er auf seiner Harfe gespielt. Und die Harfe, Brüder und Schwestern, kann man nur spielen, wenn man in guter Stimmung ist. Wenn man ein gutes Herz hat. Verstehst du? Wenn Depression hast, wenn du traurig bist, kannst du eine Harfe nicht spielen. Das hat mir ein Harfenspieler mal erzählt. Kannst nicht spielen. Deshalb, das muss eine gute Stimmung sein. Und er war in der Wüste mit seinem Gott. Auch wenn er Probleme hatte, war er in guter Verfassung. Da kam der Löwe, da kam der Bär. Und ich habe es erlebt, sogar als der junge Bursche nachher auf den Goliath zugeht. Wer ist das, dieser Unbeschnittene? Er hat seine Beschneidung, seine Herrlichkeit mit Gott in der Wüste, in der Steppe erlebt, beim Hüten der Schafe. Hab überall dein Heiligtum mit, auf der Weide, im Alltagsleben. Gott erlebt man im Verborgenen, wo man gar nicht groß Religion spielt. Verstehst du, wo man nicht da irgendwo schwenkt und Dämonen vertreibt? Hinter verschlossenen Türen, verstehst du? Gott erlebt man zu Hause, im Park, ja, wo auch immer es. Man erlebt Gott in seinem Versagen, in seiner Krankheit, in den schweren Stunden, wenn du keine Luft mehr kriegst, verstehst du? Da kannst du Gott noch erleben. In den Ängsten, in den Versuchungen, egal wo. Man erlebt Gott in den Verlusten. Jetzt geht das pleite und jetzt zerbricht das und jetzt passiert das. Man erlebt Gott in seinem Versagen, man erlebt Gott in seinen Stürmen, man erlebt Gott in seinen Fehlern, wenn man Mist gebaut hat. Ich weiß nicht, ob du sowas machst mal, aber jeder macht ein bisschen Mist wahrscheinlich. Sogar, ja, macht Fehler. Man erlebt Gott in seinen Nöten, in seinen Entbehrungen. Herr, wie geht's jetzt weiter mit uns oder mit dieser Welt? Man erlebt Gott in seinen Sehnsüchten, in seinen Träumen, in seinem Verlangen. Ja, ich möchte Gott gefallen. Und als ich nach Hause kam, habe ich die Idee von diesem Pult mitgebracht. Zwei Kisten zusammengeschraubt. Hier die Lesepult drauf montiert. Irgendwo hat mir jemand gegeben. Und diese Person wusste gar nicht, dass ich schon ein Pult brauche. Verstehst du? Hat das Lesepult gegeben. Das ist bei mir übrig. Kannst du das gebrauchen? Ja, das war von ihrer Mutter. In aller Liebe. Weißt du, Gott bringt das eine zum anderen dazu. Und das ist, wie Gott hilft uns, dass wir sein Heiligtum bauen können. Ja. Ja, Gott erlebt man durch seinen Verzicht. Ja, Gott, du bist mir wichtig. Lieber möchte ich Pförtner in deinem Hause sein, als bei den Gottlosen wohnen. Ich verzichte auf das und verzichte auf jenes. Ja, und so erlebt man Gott. Im Heiligtum zu leben heißt abgesondert sein, dass Gott zu einem redet. Ich denke nur, als der Samuel, ein junger Bursche, 12 Jahre alt, entwöhnt wurde, hat die Mutter ihn abgegeben ins Heiligtum. Und der Samuel schläft dort und nachts spricht plötzlich der Herr, Samuel, Samuel. Und dann springt er schnell auf, weil er noch unerfahren ist. Und wenn du im Haus Gottes wohnst, bist du am Anfang auch unerfahren. Weiß nicht, wie man sich da benimmt im Haus Gottes. Und springt auf, rennt zum Eli und sagt, Eli, hast du mich gerufen? Dann sagt er, nein, Junge, geh ins Bett wieder. Und dann liegt er wieder, er kann nicht mehr einschlafen und plötzlich hört er wieder, Samuel, Samuel. Und dann geht er wieder noch, doch Eli, du hast mich gerufen. Weißt du, so fängt Gott an, Stück für Stück an einem zu arbeiten, dass er einen ruft. Ja, und so wird man berufen für die Sache Gottes, für das Werk des Herrn. Und Samuel war ein großer Prophet, ein wunderbarer Beter später. Und jetzt liegt er wieder, jetzt kann der Kerl nicht mehr schlafen. Jetzt plötzlich wartet, kommt es wieder nochmals die Stimme. Wenn Gott redet, redet Gott manchmal 2 oder 3 Mal ganz besonders, so steht es in der Bibel. Auch hier von diesem Pult. Eine Predigt reicht vielleicht gar nicht, du brauchst 30 Predigten. Bis bei dir zündet oder bis was passiert. Und dann wieder, Samuel, Samuel. Und jetzt sagt er, ja, du hast mich gerufen. Und der Eli hat dem Samuel einen Tipp gegeben. Wenn du noch einmal die Stimme hörst, dann sag, Herr, rede, dein Knecht hört. Und dann hat der Herr geredet. Dann hat der Herr geredet zu ihm. Weißt du, wir müssen auch den Herrn bitten, Herr, rede zu mir. Wenn du in der Andacht gehst, du solltest immer fragen, nicht nur diskutieren, So viel Vorrede da, da wird alles zerredet meistens bei den meisten Leuten. Und du sollst sagen, Herr, rede. Martin Luther in seiner alten Bibel, also ich habe eine alte Bibel, da steht drin in der Vorrede, wenn du die Bibel liest, stell mal sowas vor, du sollst auf die Knie gehen und kniend die Bibel lesen. Herr, rede, dein Knecht hört. Da sind auch die Worte zitiert vom Samuel. Ja, im Heiligtum zu leben, da heißt es nur für Gott da zu sein, nur in Gott glücklich zu sein. Herr, wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Das interessiert mir die Welt nicht mehr. Der kann untergehen. Viele Heilige lebten solch ein Leben. Sie gaben ihrem Leben eine andere Richtung, verschenkten ihren ganzen Besitz. Ich denke nur an Buddha oder an Franz von Assisi, verstehst du? Die wollten nur noch Gott erleben. Ja. Und als Franz von Assisi starb, dann legte er sich in seine Kapelle splitternackt hin und sagte, lieber Gott, nimm mich so, wie ich bin. Ja. Alles verschenkt, sogar die Klamotten den Brüdern weitergegeben. Lebten in Armut und Entbehrung, um einfach nur für die Gottheit oder für Gott da zu sein. Ich möchte, sagt David, Pförtner im Hause meines Gottes sein, den niedrigsten Dienst überhaupt, aber er will einfach für Gott da sein. Und für andere Menschen. Ich möchte für Gott und andere Menschen da sein. Als Pförtner erreichst du so viel, was du gar nicht glaubst, verstehst du? Natürlich auch alle möglichen Krankheiten kannst du einstecken. Verstehst du? Wenn du umarmt wirst, verstehst du, der hat Schnupfen und der hat Grippe, was weiß ich, und dann hast du auch was. Weißt du, du musst auch das alles im Kauf nehmen als Pförtner. Dass du auch manchmal Schwierigkeiten bekommst. Ja, mir hat einer erzählt, er hat sogar Läuse bekommen, während er Gott diente. Verstehst du, hätte Gott nicht gedient, hätte er keine Läuse oder Flöhe bekommen. Ja, Pförtner, du wirst angesteckt. Die bringen alles Mögliche rein, sogar Irrlehren, falsche Lehren manchmal. Ach, was seid ihr da? Ja, ich suche eine vollkommene Gemeinde, kommt zu mir eine Griechin rein, eine heilige Gemeinde. Seid ihr wirklich die Heiligen? Wir haben gesagt, nein. Und ich musste der Frau sagen, nein, das sind wir nicht. Ja, aber so wirst du angegangen manchmal, in aller Liebe. Du kommst mit so vielen Menschen ins Gespräch, kannst manchen Tipp weitergeben, ja, hörst manche Dummheiten auch und Torheiten, was du so alles hörst, so am Eingang, da kriegst du so viel mit. Viele Heilige lebten so ein Leben Gott hingegeben. Ich ermutige Menschen, fang an, Gott hingegeben zu leben, so wie David. Dort erlebst du am allermeisten, wo nichts ist. Wo nichts ist. Einfach dieser gebrannte, tongebrannte Pult, was ich da oben da am Hadrianswall in Schottland gesehen habe, verstehst? Aber das hat mich so inspiriert, ja? Da frage ich noch, und dann sagte, das könnte das einzige Christliche sein, was da ist. Von hier aus wollen wir das Land einnehmen, steht da unten. Von hier aus. Gott gebraucht die Stillen im Lande, nicht die ganz laut sind, die große Töne spucken. Die Stillen im Lande. Jesus würde heute noch am Kreuz hängen, hätte nicht Nikodemus und Josef von Arimathäa Jesus vom Kreuz geholt, verstehst? Und was ich möchte Jesus vom Kreuz holen und Jesus unter die Menschen bringen von hier aus. Das ist, was ich möchte. Und in aller Stille, in aller Ruhe, verstehst du, ohne große Hektik, ohne großen Tamtam. Früher, wenn du mich früher gekannt hast, in der großen Kirche, da konnte ich immer hin und her springen mit dem Mikrofon. Ja, das mache ich nicht. Hier muss ich ganz fest an einem festen Ort bleiben, verstehst du, bleibe ich, weil ich hier aufgenommen werde und hier aufgezeichnet werde, damit das Wort Gottes läuft. Und das Wort Gottes ist nicht gebunden. Halleluja. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Wir predigen weiter. Gottes Geist ist, was wirkt. Und deshalb, wir sind schon am 28. Oktober, wir sind hier schon 6 Jahre hier. Kannst du es vorstellen, wie schnell die Zeit vergeht? Ja, ich denke noch an den Umzug, verstehst du, wo wir alles verschenkt haben zuerst einmal. Wir hatten so viel. Ja, man muss vorstellen, was wir in der großen Kirche hatten, was wir nachher auch hier in der Nazareth-Kirchstraße hatten. Wir hatten so viel und wir haben das einfach verschenken, weitergegeben, ja, unter die Leute gebracht und nur das, was wir wirklich bräuchten, mitgenommen. Und ich habe eines gesagt, und überall können wir unser Heiligtum errichten, für Gott da sein, ja, dort verweilen, stille sein, einfach uns gehen lassen. Und es ist so wichtig, dass du im Haus Gottes dich entspannst und nicht verkrampft bist. Ja, ich muss. Nein, im Haus Gottes musst du gar nichts, du musst nur stille sein und den Herrn streiten lassen. Nach der Bibel können wir selbst in der Wüste, in der geistigen Einöde, in Ödland, in der ganzen Pampernsteppe herrliche Stunden mit Gott erleben. Das haben die Israeliten erlebt. Ja, kein Wasser, Gott hat ihnen Wasser gegeben. Kein Brot, Gott hat ihnen Brot gegeben. Gott hat sich ständig versorgt. In Jugoslawien, Und ich möchte sagen, du kannst überall predigen. In Jugoslawien predige ich sogar in einem Hühnerstall, da, damals noch unter Tito. Da kommen wir an und da, die Leute wollten Versammlung haben und schnell ist die Hühner irgendwo anders hingebracht, auf die Stangen gesetzt, es war nachts. Und die saßen dort, den Stall geputzt, ein paar Ziegelsteine, Bretter hingelegt und wir haben Gottesdienst gehabt. Und dort habe ich etwas erlebt, was ich in meinem Lebtag bisher noch nicht erlebt habe. Ich suche ständig und finde es nicht, was ich suche. Da plötzlich, während wir beten, zuerst, wenn du reinkommst in den Hühnerstall, da stinkt's. Und plötzlich wir beten und da so ein Geruch, ein lieblicher Geruch war, sowas hast du nicht gehört. Und mein Nachbar, der mit bei mir stand, sagte, riechst du hier, riechst du? Das ist so ein Geruch, wie er noch nie in seinem Leben gerochen hat und ich auch nicht, verstehst du? Noch so Rosenduft, was auch immer gewesen ist, sowas. Im Hühnerstall. Weißt du, da hast du auch nicht viel gehabt, aber du hast gepredigt, verstehst du, Gottes Wort verkündigt und immer, wo Jesus verkündigt wird, da kommt ein lieblicher Geruch. Ja, lieblicher Geruch. Im Schwäbisch Gmünd habe ich im Schafstall gepredigt, da hat die Gemeinde Schafstall gemietet, so ein bisschen umgebaut, verstehst du, aber man hat gesehen, dass hier Schafe mal gewesen sind. Ja, im Schafstall. Man kann überall Gott erleben, auch in einem Schafstall. Gottes Heiligtum ist immer dort, wo geisterfüllte Menschen sind, die bringen den Heiligen Geist mit oder auch nicht. Ja, da muss man nicht alles perfekt haben. Der Heilige Geist macht die Sache perfekt. Oh, das riecht ja wunderbar, wunderbar. Verstehst? Und dann kannst du nur noch sagen, wunderbar, preis dem Herrn. Ja, und ich predige in Russland irgendwo, auch noch damals war noch Gorbatschow an der Macht, predige in Russland und plötzlich wird unser Kabel durchgeschnitten, verstehst du, wir haben keinen Strom mehr, im Dunkeln predigen, verstehst du, da geht Licht aus, aber die Geschwister waren so schlau und die haben gleich eine Kerze angezündet und man predigt im Dunkeln. Selbst im Dunkeln erlebt man die Herrlichkeit Gottes, auch die Stiftshütte, da war kein Licht, aber wenn der hohe Priester reinging in die Stiftshütte, plötzlich hat sich das Licht entzündet und da war wieder Licht. Ja, und wir haben wunderbare Stunden erlebt und die Kommunisten konnten es nicht verkraften, dass hier noch gepredigt und noch jemand aus dem Westen kommt, ja. Von hier aus wird das Land eingenommen. Wir arbeiten weiter. Solange Abraham einen Altar hatte, ging es ihm gut. Als er keinen Altar mehr hatte, da hat er seine Sarah verloren. Verstehst du? Die kam in ein Harem. Ja, da verliert man im Leben so viele Sachen. Wenn du keinen Altar hast, keinen Platz der Anbetung, des Lobpreises, wo du Gott ehrst, wo du Gott dankst. Und wir sollen viel mehr Gott danken. Sollen einen Herrgottswinkel irgendwo haben in der Ecke. Oder wenn du aus dem Haus gehst, dass du einfach den Herrn noch preist. Meine Mutter hat Sprüche gerne gemalt und dann hat sie einen Spruch gemalt an der Wand hier bei uns im Haus, nachdem wir Christen waren. Geh ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort. Verstehst? Ja, und da denkst du immer, geh ohne Gebet. Hast du schon gebetet? Ein Stoßgebet wenigstens. Und wenn jemand ganz schnell ist, wenn du rausgehst, da ist ein Andachtsbuch, 365, dann kannst du das Buch dir holen, ein Andachtsbuch. Das hat uns jemand geschenkt, als wir geheiratet haben. Verstehst du, von Wilhelm Busch, dieses Andachtsbuch. Weißt, hab deine Andacht, deine tägliche Andacht. Wir haben zeitlang eine Aktion gemacht. Das Haus oder die Familie, die betet, die bleibt auch zusammen. Die Familie, die nicht mehr betet, die löst sich auf. Ja, der eine geht in der Richtung, die andere geht in jene Richtung. Deshalb, du brauchst ein Altar, Bruder, Schwester. Ohne dem Heiligtum kannst du nicht normal weiterleben. Da hast du Unfall nach Unfall, da geht's bergab mit dir. Deine Gesundheit macht nicht mehr mit. Weißt du, wir werden heil, wenn wir Gott loben und preisen. Gott segnet, wenn wir einen Altar haben. Abraham, wo überall er hinkam, hat er einen Altar gehabt. Bloß nicht in Ägypten. Was, da war eine Hungersnot. Da waren die Heiden da, die Gottlosen. Ja, du hast den Segen Gottes, deine Finanzen stimmen, wenn du einen Altar hast. Aber wenn du keinen Altar hast, dann bricht alles zusammen. Und deshalb hat dieser eine mitgenommen, so sein Altar wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich sein Altar, wo er Gott gelobt hat. Ja, von hier aus nehmen wir das Land ein. Ohne Altar wirst du von Problemen verfolgt und vom Teufel gejagt. Und die Feinde stehen ringsherum um dich, verstehst du? Aber du hast ein Altar, ich bete. Und Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Die Bibel lehrt uns, auch wenn wir in der geistigen Einöde uns befinden und da können wir unser Altar errichten, so wie Israel in der Wüste. Viele Menschen sind wie der eine, ja, der sieht nur Probleme und nur Mücken und Käfern und so weiter. Und er sieht nicht die Saurier. Ich habe vorhin gestern erzählt von diesem Naturkundemuseum. Ja, und du solltest nicht nur die Mücken sehen Und nicht nur diese kleinen Sachen. Wir sollten vielmehr den großen Herrn, den großen mächtigen König sehen. Er hat alles in seiner Gewalt und ihn anbeten. Groß ist der Herr, mächtig ist der Herr. Ja, fang an Gott zu loben. Lebe im Heiligtum und erledige deine Riesen, deine Elefanten, deine Saurier, deine Mammuts, was auch immer ist. Ja, die alles zertrampeln und behindern. Wir sollen sie erledigen. Nicht nur Mücken, Schmetterlinge, ach was weiß ich. Halte dich nicht bei diesen Kleinigkeiten auf in deinem Leben. Du kommst nicht weiter, solange du ja nur die Mücken zählst. Dein Problem sind nicht die kleinen Insekten und Käfer, sondern du siehst nicht den großen, starken, mächtigen Herr. Ja, fang an, den großen, mächtigen Herrn zu sehen. Ja, dass Gott groß ist, dass er hilft, dass er einen nicht verlässt. Überleg dir mal. Ja, die ersten Christen, sie haben den Herrn gepriesen. Der Herr ist König, der Herr ist Herr. Verstehst du, unser Jesus, und sie haben sich nicht gebeugt vor den Heiden. Und dieser eine Christ dort am Hadrianswall hat diesen Altar mitgenommen. Ich werde beten, egal wo. Verstehst du, vielleicht auch versteckt. Oder so wie die Slawen ein Erdaltar da an der Oder aufgebaut haben. Da sind noch solche Erdaltäre. Ja, ich preise Gott, auch wenn ich in einem Loch bin, in einer Grube bin. Ich preise Gott, ein Erdaltar. Also bis, dass ich ging in das Heiligtum, so lange bin ich gequält worden. Die Welt habe ich nicht verstanden. Die geistlichen Probleme haben mich ständig zugenommen. Aber erst, als ich dort war, als ich die Hörner am Altar berührte, ja, die Hörner, da habe ich Frieden bekommen, da habe ich Ruhe bekommen. Da haben sich Probleme erledigt. Da habe ich angefangen zu leben, zu atmen, Erfolg zu haben, gesegnet zu werden. Erst als ich Gott begegnete, das sagt der Asaf da in seinem Psalm 73, konnte ich mich verwirklichen, konnte ich weitermachen, habe mich zur Realität wieder zurückgefunden. Deshalb, Bruder, Schwester, komm zurück in die Gegenwart Gottes, bau dein Altar wieder ganz neu, Stein auf Stein. Dieser Altar ist auf zwei Schachteln gebaut, verstehst du? Und hier das Pult, verstehst du? So einfach. Bau, nimm irgendetwas. Nimm etwas Einfaches, etwas Kleines, verstehst du? Nimm und bau den Altar dem Herrn. Gib Gott die Ehre. Oder das Kreuz, wie hier unser Bruder Otto, verstehst du? Das Kreuz aufgestellt, dem Hitler zum Trotz, Kelch und Brot, verstehst du, und hat Abendmahl gefeiert. Und dann ist er ganz schnell wieder weiter, denn der andere Bruder, der auch mit ihm zusammengearbeitet hat, der kam ins KZ, weil er nicht lassen konnte zu predigen. Ja, und unser Otto, du musst auch schnell sein, nicht langsam, verstehst du, Ewigkeit verstreichen lassen. Der wahre Heiland ist da, und deshalb schnell aufbauen, das Brot mit den Leuten brechen und gleich weiterziehen. Das ist ein Zeugnis für mich, verstehst du, deshalb habe ich das Kreuz gleich ihm abgenommen. Aber ich sage, Bruder, ich war sein Nachfolger von der kleinen Gemeinde, da was er betreut hat. Ja, wer das Kreuz verstanden hat, der hat die Welt verstanden. Und das ist mir so groß geworden. Ich schäme mich nicht des altrauen Kreuzes. Das Kreuz, das Menschen befreit, das Menschen heilt. Verstehst du, vielleicht hast du auch nur so ein Kreuz. Dann halt dich fest, lieber Heiland, ich halte mich an dir fest. Ja, ich lasse dich nicht. Ich lasse mir meinen Herrgott nicht nehmen. Verstehst du, wir müssen wieder mutig werden, unseren Mund aufmachen und gegen die Regierung aufstehen, wenn sie uns was verbieten möchte. Denn wir müssen Gott mehr gehorchen als dem Staat. Ja, man muss Gott mehr gehorchen. Wer nicht, ja, kein Altar hat, marschiert im Kreis, bis man ein Altar hat. Und mindestens 38 Jahre waren die Leute in der Wüste. Und so geht es Frommen, die Gott nicht verstehen. Warum hat er uns rausgeführt? Ja, Gott hat uns rausgeführt, damit wir ihn erleben. Wir haben uns bekehrt, damit wir Gott erleben. Und erst von dieser Sicht aus, vom Heiligtum aus, sieht die Welt alles in Ordnung. Und dann lässt der Moabiterkönig den Biliam kommen, die sollen Israel verfluchen. Aber Israel konnte man nicht verfluchen. Denn da heißt es, solange sie in der Ordnung Gottes leben, kann Israel nicht verflucht werden. Dann kriegst du einen Schlag nach hinten. Ja, und er musste abziehen, unerledigter Dinge. Und bevor er nach Hause kam und sagte uns die Überlieferung, wurde er ermordet. Erst wenn du im Heiligtum warst, verstehst du, wovon ich predige. Der Teufel, der Dieb, kommt nur zum Stehlen, zum Schlachten und zu rauben. Aber der Sohn Gottes ist erschienen, die Werke Satans zu zerstören. Du hast einen Altar. Du hast das Kreuz. Konstantin hat gesagt, unter diesem Zeichen siegen wir. Und dann, ja, hat er im Kolosseum ganz groß ein riesiges Kreuz aufgestellt und es heißt, gesiegt hast du, o Galiläa, schrieb er unten drunter. Ja, wir sollen den Sieg Jesu preisen. Satan greift Jesus an, greift dich an, greift uns alle an. Weigere dich, etwas vom Satan anzunehmen. Du kannst jetzt einfach dich auf den Herrn konzentrieren. Ich bin am Altar. Ich habe die Hörner vom Altar berührt. Im Heiligtum, verstehst du? Und mir darf nichts angetan werden. Und deshalb hat Israel auch mehrere Zufluchtsstätten gehabt. Wenn sie Probleme hatten, wenn sie Fehler begangen haben, schnell in die nächste Zufluchtsstätte zum Altar. Und dein Altar sollte deine Zufluchtsstätte sein. Und wenn du das nicht mehr hast, dann wird der Teufel dich totschlagen. Er wird dich einholen. Er ist schneller als du. Aber du musst ganz schnell zum Altar fliehen. Schau nicht auf die ganzen Probleme, auf das, was dir den Weg versperren. Lebe im Tempel. Da, so wie David. Ich möchte lieber im Hause Gottes Pförtner sein, als in deren ihrem Paläste wohnen, als im Luxusleben schwelgen oder wie auch immer. Bewahre dein Heiligtum. Und in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23 lese ich, ihr aber der Gott des Friedens heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben so ein schönes Lied gehört, bald schon kann es sein, dass wir Jesus sehen, verstehst du? Es kann so schnell gehen, für jeden Einzelnen. Du gehst gerade auf die Straße und wirst überfahren. Das ist schon erledigt. Und dann bist du schon im Himmel. Ja? Aber hast du dein Altar? Hast du diesen Altar? Nimmst du mit, so wie dieser Soldat das gemacht hat? Dein Altar? Von hier aus nehmen wir das Land ein. Von hier aus nehmen wir den Himmel ein. Die Herrlichkeit ein. Psalm 84 sagt David, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich an dem lebendigen Gott. Freu dich. Freu dich an dem lebendigen Gott. Du hast den Heiland. Zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten, da ist der Vorhang zerrissen. Wer im Heiligtum ist, der ist auch gleichzeitig im Allerheiligsten. Der sieht Gott, die Bundeslade, die Treue Gottes, dass er was uns versprochen hat. Egal wie dein Leben, was da in deinem Leben passiert ist, was da mitgespielt hat, bewahre dein Heiligtum. Egal wo du bist, das ist, was ich dir auf dem Weg mitgeben möchte, dass du dir hinter die Ohren schreibst. Ich habe meinen Kindern gesagt, als sie aus dem Haus geht, ihr könnt machen, was ihr wollt. Eines, wenn ihr Probleme habt, betet. Betet. Verstehst? Und ihr könnt überall beten, an jedem Ort. Kannst du einen Altar aufstellen und kannst sagen, lieber Gott, ich bin hier. Bitte begegne mir, hilf mir, steh mir bei. Verstehst? Und das habe ich meinen Kindern gesagt. Überall, egal was in eurem Leben passiert, ihr könnt beten. Überall. Ihr müsst nicht zu der Gemeinde und zu jener Gemeinde gehören. Ihr müsst nur zu Jesus gehören. Das ist das Wichtigste. Ja? Durch Jesus hast du Zutritt zum Heiligtum. Dort kannst du sagen, aber lieber Vater. Ja? Dort kannst du Gott erfahren und erleben. Dein Inneres ist das Heiligtum, von dem ich heute spreche. Nicht der Tempel in Jerusalem, nicht irgendwo ein Tempel auf irgendeinen Berg. Lebe im Heiligtum und jede Zelle deines Lebens soll von der Göttlichkeit erfüllt sein. Dein Körper soll ein Heiligtum sein. Geheiligt sind die Hände, geheiligt sind die Augen, die Ohren, alles verschießt. Wir sollen den Namen Gottes über unser Leben heiligen. Du bist Gott kostbar und einzigartig. Lebe bewusst in der Gegenwart Gottes. Wir haben in der Familie ein Lied gesungen, das ist natürlich Kinderlied, aber Erwachsenen tut es auch gut. Da heißt es, wenn der Heiland als König erscheint und die Seinen als Erlöste im Himmel vereint, wenn der Heiland, ja. Oh, dann werden sie glänzen, wie die Sterne so rein ins des Heilandes Krone mit Edelgestein. Das wird eine Herrlichkeit sein, wenn der Heiland erscheint. Und deshalb, bald erscheint der Herr Jesus Christus, bald wird er sammeln. Er wird sammeln seine heiligen Schar. All die Seelen, die im Blute sich wuschen, recht klar. Ist doch schön. Wenn Jesus und der Heilige Geist in dir sind, dann ist das Heiligtum überall da, wo du lebst. Ob du jetzt in Deutschland lebst, in Amerika lebst, oder in China lebst, oder auf dem Mond lebst, vollkommen egal. Einem Heiligtum begegnet man mit Respekt. Noch ganz schnell will ich noch über das Heiligtum sagen, mit Respekt. Mit Ehrfurcht, mit Achtung. Lebe im Heiligtum. Hier ist das Haus Gottes. Hier ist Stille, hier ist Ruhe, hier ist keine Hektik, hier ist kein Stress. Ja, hier haben schmutzige Gedanken keinen Platz. Ja, wenn du im Heiligtum bist, begreifst du Hochachtung. Herr, ich preise dich. Wir brauchen, hat Hudson Taylor einmal gesagt, der zu den Chinesen gegangen ist, hat gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Mehr brauchst du nicht. Mein Gott, egal, wenn das nur so groß ist wie dieses Pult hier, so wie dieser Soldat, das mitgenommen hat zum Hadrianswall da nach Schottland. Entdecke dein Altar. Du brauchst einen Glauben an einen großen Gott. Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Wer teilte die Fluten von Roten Meer? Ja, ist egal, was die Leute glauben und denken. Mein Gott ist ein großer Gott. Nimm an, ja. Du musst deinen Vater nicht neu entdecken. Er ist immer noch da. Er ist immer dein Vater. Und mein Vater hat Brot, die Fülle. Ich kann schnell zu ihm gehen, wenn mir Brot ausgeht oder Wein ausgeht oder was auch immer ist. Du musst deinen Tempel nicht wieder neu bauen. Den hast du. Den Altar nimmst du mit, wo du hingehst. Er schlug an seine Brust. Gott sei mir Sünder gnädig. Beliebe deine Seele, deinen Geist und deinen Körper und stell es alles wieder her. Erwecke die erste Liebe wieder zu Gott. Ich möchte lieber Pförtner im Hause Gottes sein. Beachte die Führung Gottes in deinem Leben und werde mal das, was Gott wollte, dass du bist. Ja, da ist so vieles verschüttet. Auch der Altar, der ist verschüttet. Der muss wieder ausgegraben werden, ausgebuddelt werden. Ja, und wieder aufgestellt werden, wo der stehen sollte. Ja, bete mal das Vaterunser. Das ist so ein schnelles Gebet, verstehst du? Ja, für Leute, die in Not sind, das 18er Gebet, eigentlich Zusammenfassung von dem 18er Gebet der Juden. Ja, schnell, ich bin unterwegs, lieber Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und was weiß ich dann, schnell, gib mir mein Brot noch und dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Beschäftige dich nicht mit diesen kleinen Mücken, Insekten, ja, und siehst den großen Saurier nicht, den Riesen, deine Ewigkeit, die Seele. Bewerte mal dein Leben ehrlich. Wenn du dein Heiligtum bei dir nicht sehen kannst, dann schau wenigstens so ein Baby an. Ja, ein Baby an, das ist rein, sauber, edel, ja, vollkommen. Mach, ja, das Kind hat noch keine schlechte Erfahrung gemacht, ist noch nicht versaut, verraucht und verrußt, vergammelt, verbittert, verlebt. Schau so an, diese schönen Augen, wie es lieb anguckt. Komm nach Bethlehem, ja, komm nach Bethlehem und schau das Kindlein an. Und sie beten das Kind an und sie gingen einen anderen Weg nach Hause. Das waren die Weisen, die Gebildeten. Ja, sie gingen einen anderen Weg nach Hause. Entfache das Feuer Gottes in deinem Leben. Das ist mein Anliegen heute in dieser Botschaft. Lass nicht zu, dass deine arme Seele verkümmert. Ja, Würmchen. Ja, schau nicht diese kleinen Dinge da. Lebe im Heiligtum und du entfaltest einen Glauben an einen großen Gott. Wie groß ist mein Herr? Ja. In Micha Kapitel 4 von Vers 1, da heißt es, in den letzten Tagen aber wird der Berg des Herrn, wo das Haus Gottes steht, feststehen, höher als alle Berge, über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berge unseres Herrn und zum Hause Gottes des Jakobs und dass er uns lehre seine Wege und seine Pfade. Von hier aus 12, also 1250 Belehrungen sind schon ausgegangen, nicht nur von Jerusalem, vom Ollenhauer Straße 15. Da sind schon so viele Belehrungen ausgegangen. Bücher könnte ich schreiben, aber ich habe keine Zeit dazu, um Bücher groß zu schreiben. Gott möge ja die Predigten benutzen. Und dann heißt es weiter hier, Weisung wird ausgehen vom Zion und dergleichen und das Wort des Herrn. Ja, und das ist, was ausgeht, was ich verkündige, was ich tue. Ja, dein Heiligtum ist das Wort Gottes, dein Gebet, Leben, die Fülle des Heiligen Geistes, dass du voll des Heiligen Geistes bist. Von hier aus nehmen wir das Land ein. Brüder, Schwester, von hier aus. Ja, nicht mehr von Jerusalem und nicht mehr von Moskau und nicht mehr von Peking und New York und was weiß ich, London. Von hier, von in aller Niedrigkeit. Wir verkünden das Wort und der Herr wacht über das Wort und er sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Ja. Hier, Deutschland, Europa und dergleichen, wie dieser Soldat, von hier aus nehmen wir das Land ein. Halleluja. Ja, lieber Herr Jesus, du bist der Herr, auch an diesem Platz. Hier von diesem Pult haben wir in den letzten 6 Jahren so viel Wunderbares gehört und gesehen und verkündigt und so weiter. Und wir verbreiten die diese Nachricht über das ganze Land und erzählen den Leuten von deiner Kraft, von deiner Herrlichkeit, von deinem Sieg, von deiner Liebe, von deiner Macht, von deiner Treue. Und wir segnen all die Menschen, die irgendwo jetzt diesem Wort hier zuhören. Sei du mit ihnen und berühre sie an Seele, berühre sie am Geist, berühre sie am Leib und lass sie, dass wir weiter wie heilende Ströme fließen und dass sie sich eintauchen bis zum Knien, bis zur Hüfte, bis zum Hals und bis sie schwimmen können. Einfach sagen, es reicht. Gott, es ist so gut, dein Wort. Ja, viele, lass deine Lebensströme zu den vielen Menschen fließen, die jetzt diese Predigt hören. In Jesu Namen. Amen.